Auch zu einem Heartbreak-Song kann man abdancen, beweist uns Petrus hier, der Newcomer aus Schweden. Ensam in Cosmo, Unite and Light, 8:12 haben wir es. Die Kolbstraße in Köln-Mühlheim. Da geht man hin, wenn man lecker türkisch essen will. Viele Süßwaren und Schmuckgeschäfte gibt's da auch. Da schlägt das türkische Herz der Stadt. Und genau das war ein Problem für die NSU. Vor 20 Jahren hat die Terrororganisation da eine Nagelbombe detonieren lassen vor einem Friseursalon. Mohammed Ayazgün stand mit zwei Kollegen nur ein paar Meter davon entfernt.
Wir sind beide drei auf dem Boden gekippt und in meine Ohren war das Blut gekommen. Ich höre nicht um die Zeit von den Friseurladen, die kommt die Leute, Blut. Eine, es war, Haare brennt. Einmal so alles wie Katastrophe.
Die Nägel trafen ihn am Kopf. Insgesamt wurden 22 Menschen verletzt, zum Teil schwer. Nora Wilke aus dem Cosmo-Team. Krass ist, das Schlimmste, das kam für Mohammed erst nach dem Attentat.
Ja, bis zur Selbstenttarnung des NSU im Jahr 2011 wurden Opfer und Anwohner der Kolbstraße nämlich verdächtigt. So auch Mohammed. Er lebt seit über 30 Jahren in der Kolbstraße und hat dort ein Café.
Irgendwann Polizei klingt meine Tür, nimm mich fest, weil ich habe alle gesehen und die sagen mir, sie haben gesehen und sie wissen, wer hat er gemacht. Und dann Polizei, ich weiß nicht, warum hat er lange da immer mich gefolgt. Manchmal mit dem Golf, manchmal mit dem Kombi. Da ist es noch schlimmer als die Bombe.
Mohammed hatte damals den Eindruck, es hieß einfach, die Türken waren's. Die ganze Straße stand unter Generalverdacht. Das war für ihn so schlimm, dass er zwischendurch auch wirklich überlegt hat, wieder zurück in die Türkei zu gehen.
Heute wissen wir, das war ein rechtsextremistisches Attentat. Mhm. Damals aber sind die Ermittlungsbehörden nicht davon ausgegangen.
Sondern von Banden- und Clankriminalität. Der Rechtsextremismus-Experte Karim Feraydoni kritisiert das scharf.
Viele Ermittlungsbehörden dachten, dass sich die Opfer Geld geliehen hätten in mafiösen Strukturen. Und ich glaube, das ist der grundlegende Fehler, dass institutioneller Rassismus bei den Ermittlungsbehörden dazu geführt hat, dass die Taten so lange nicht aufgeklärt werden konnten.
Ja, auch in der Politik wurde das Stigma verbreitet, dass der Anschlag etwas mit einem angeblich kriminellen Milieu in der Straße zu tun hätte. Innenminister Otto Schilly hat bei der ersten Pressekonferenz nach dem Anschlag auch von so möglichen Schutzgeldstreitereien schon gesprochen.
Aufklärung gab es dann erst ganze 7 Jahre später. Da stand dann fest, der Nagelbombenanschlag war von der NSU und rechtsextrem motiviert.
2011 wurden die NSU-Terroristen Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ja tot aufgefunden und als Täter erkannt. Über Jahre hinweg hatten die beiden gemeinsam mit Beate Zschäpe 10 Morde in ganz Deutschland verübt. 9 Menschen mit türkischem und griechischem Hintergrund hat die Gruppe ermordet und eine deutsche Polizistin. Und bis heute wurden die Strukturen des Terrornetzwerks ja nicht vollständig aufgeklärt. Also die Interessengemeinschaft Kolbstraße kritisiert zum Beispiel, dass der NSU nach offizieller Lesart nur aus diesem Trio bestand, ne? Also Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe. Viele Journalisten und Recherchegruppen gehen aber von viel tiefergehenden Verbindungen aus in die rechtsextreme Szene.
Wie es den Anwohnern der Kolbstraße 20 Jahre nach dem Attentat geht und wo wir generell stehen in Sachen Rechtsextremismus, darüber sprechen wir hier in einer Dreiviertelstunde. Und wer türkisch spricht, unser Podcast Cosmo Türkçe hat ein 3-teiliges Special für euch. Findet ihr in der ARD Audiothek und auch überall natürlich, wo es sonst Podcasts gibt.
Cosmo.